Also wenn ich jetzt wieder anfange, demnächst, ja, dann bin ich 50 Jahre am Basketball spielen. Das nannte sich die sogenannte Schweineschwänzchen-Versuchung. Das ist, da sagt jetzt jeder, der nichts mit der Unfallversicherung weiß oder nicht, sagte, was ist das denn jetzt? Es ging letztendlich um eine Kreissägenverletzung.
Oh Gott.
Man kann jedes Regulierungsgespräch, wenn Sie vor Ort sind, macht einen erstmal fertig. Sie sind einfach unter Adrenalin, wenn Sie das Gespräch führen.
Versicherungen. Jeder braucht sie, aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch. Und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt ist es nicht alles völlig langweilig. Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen, mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist: langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 20, Herr Rudolf.
Also mein Name ist Volker Rudolf, ich bin 64 Jahre alt, bin seit 1991 bei der DBK beschäftigt. Ich hatte an sich eine ganz andere Schiene nach dem Abitur zur Bundeswehr und habe dann ein Jahr lang sogar bei Klinix gearbeitet. Dann anschließend habe ich dann diese Lehre angefangen und da waren sich gar nicht, es gab noch nicht so wahnsinnig viel, es waren viele Filialen und die DBK war auch gar nicht mal so sehr bekannt gewesen, weil es ja doch mehr im Krankenversicherung und Lebensversicherungsbereich tätig war. Und die allgemeine Versicherung hat ja erst angefangen, jetzt hier 1982. Und wobei ich auch noch einige von den Gründungsmitgliedern sogar kenne, die sogar noch eine Kollegin, die noch da damals bei den ersten dabei war, 82. Und ja gut, und dann war ich auch eine längere Zeit nicht, war erstmal bei dem anderen Versicherer in Koblenz tätig, bin dann 86 war nach München zu der Hauptverwaltung von dem Mitversicherer und bin dann 91 erst wieder aus privaten Gründen nach Koblenz zurück. Mhm. Und da habe ich eine Arbeitsstelle halt gesucht und das war dann halt die DBK, hat sich als erstes angeboten, als ist da inzwischen als größter Anbieter auch hier in dem Bereich und auch als renommierte Gesellschaft. Und eine Alternative hatte ich noch beim Makler, aber das war eigentlich uninteressant, weil der allein die Sozialleistungen bei weitem nicht das gedeckt hat, was die DBK geboten hatte. Mhm. Und dann habe ich dort Glück gehabt, bin halt hier dann übernommen worden. Das war 1991 im Juli, habe ich angefangen. Da waren wir in der gesamten Allgemeinversicherung 46 Personen.
Ja, im Vergleich zu heute?
Ja, wir sind jetzt etwas über 70 nur in der Unfallversicherung. Okay. Also nur als Vergleich. Ich weiß nicht, wie wir bei der Kfz sind, das ist noch deutlich mehr. Die fingen ja auch erst später an. Aber das ist jetzt ein ganz anderes, von der Personenzahl ganz anders. Also damals wurde man wirklich vom Hauptabteilungsleiter rumgeführt und namen und wirklich persönlich vorgestellt mit Handschlag. Mhm. Hat man jeden Mitarbeiter kennengelernt. Und das war halt eine kleine verschworene Gruppe. Auch nur im Sachhaftpflicht- und Unfallbereich. Und erst dann wurde es getrennt in 93 dann. Und wenn sie dann neu reinkommen, hier waren auch sehr viele neue Mitarbeiter, junge Mitarbeiter. Ich hatte eine Mitarbeiterin, eine sehr nette, die leider verstorben ist, nach kurzer Zeit oder verunglückt war. Die hat aber gerade ausgelernt gehabt. Und jetzt, bin nach 12,5 Jahren Berufserfahrung, kommen sie dann neu hin und kriegen dann ein komplett neues Gebiet und werden neu eingearbeitet und sind dann wieder wie ein Lehrling ganz neu. Das ist schon eine Umstellung dann, ja. Aber es wurde mir trotzdem auch sehr angenehm gemacht und auch die Nachfolgerin, mit der habe ich heute immer noch, das ist eine Kollegin von mir und wir lachen manchmal noch über die alten Zeiten, über das, was dann so geschehen ist.
In welche Abteilung sind Sie denn dann damals eingestiegen?
Es gab keine Abteilung in dem Sinne damals.
Ach so,
das war die allgemeine Versicherung.
Ja, ja.
Damals noch, wir hatten Unfall, ist ja der quasi Gründungsabteilung. Dazu war Sach- und Haftpflicht. Wir waren in der Vertragsabteilung beschäftigt Und dann haben sie im Endeffekt, fing das an, wir hatten die Unfallversicherung, private Unfallversicherung, eine Gruppenunfall, auch die vom über den Arbeitgeber und eine Gruppenunfall für bestimmte Betriebe. Sie hatten eine, die Hausrat, die Haft, die Glasversicherung, Wohngebäude und Haftpflicht, privater Pflicht und Amtshaftpflicht. Und dann war das schon, das war alles. Und da haben wir quasi übergreifend auf den einzelnen Sparten das bearbeitet.
Dann hatten Sie eine viel größere Bandbreite, um die Sie sich kümmern mussten, auch inhaltlich,
ja,
oder?
Ja, man hat natürlich viel mehr gemacht, aber es ist ja ein kleiner Ausschnitt noch. Dieser Bereich, dieser ist ja nur der Privatbereich gewesen. Die EBK hat sich ja jetzt viel weiterentwickelt. Es geht auch mehr in den gewerblichen Bereich rein. Das ist eine ganz andere Entwicklung, denke ich. Damals war es ja überschaubar. 1992 war dann die Trennung dann gewesen nach den Sparten. Und da bin ich dann zur Unfall dann gewechselt dann, oder war dann nur noch für die Unfall war ich dann zuständig.
Ja, okay. 92, das sind dann ja auch schon
30
Jahre. Gottes Willen 30 Jahre, ja. Und wenn Sie jetzt mal so ein bisschen im mittleren Schnelldurchlauf dann so die nächsten Jahrzehnte durchschreiten, wie war denn da so Ihre Entwicklung? Wie würden Sie das beschreiben?
Wie würde ich das beschreiben? An sich war das, ja, wir hatten von der Bearbeiter, ich bin, habe ja gewechselt dann, oder bin dann gewechselt in die Leistungsabteilung. Das war dann, ich meine auch 92 war das schon oder Anfang 93, genau habe ich, weiß jetzt nicht mehr das Datum. Und da bin ich dann auch mit der Zeit dann, hatte ich mal eine Zeit lang Ausbildung gemacht. Und als wir dann im Großschadensbereich dann gewechselt sind, da war dann mit der Ausbildung, hat das nicht mehr gepasst, weil die Ausbildung mehr in dem Erstschadensbereich liegt bei uns, also die erste Kontaktaufnahme mit dem Kunden, mit dem Verunfallten und auch die ersten Regulierungsgespräche oder auch überhaupt Regulierungen. Da passt das, und da ist ja auch der Bereich, wo auch überwiegend die Auszubildenden erstmal geschult werden und dann überhaupt Kontakt zur Unfallversicherung bekommen. Und während wir jetzt hier im Großschadensbereich natürlich einen ganz anderen Bereich abdecken dann. Und dann, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben damals zu unserem damaligen Abteilungsleiter gesagt, das macht keinen Sinn mehr, die Ausbildung zu machen. Ich weiß schon gar nicht mehr richtig, wie man Neuschaden anlegt. Und dann haben wir gesagt, es ist besser, wenn eben Kolleginnen und Kollegen aus diesem Bereich dann die Schulungen übernehmen, weil die näher dran sind. Und dann auch diese Bearbeitungsweise ist ein bisschen unterschiedlich dann.
Ja. Können Sie mal so ein bisschen skizzieren, wie jetzt Ihre Arbeit heute aussieht? Also was für ein, was das beinhaltet?
Es ist auch schwierig jetzt an sich zu sagen. Man könnte jetzt irgendwo sagen, wir haben Großschadensbereich, wir haben spezielle Sachverhalte, die wir hier zu bearbeiten oder zu prüfen haben. Großschaden sagt schon, das ist ab einer bestimmten Versicherungssumme, ist über 400.000 Versicherungssumme als Grundversicherungssumme bei uns beispielsweise. Sie haben mit speziellen Kausalitätsfällen zu tun. Das können sein Hirnblutungen. Das kann sein, wir haben mit den Borreliosefällen zu tun. Also wenn irgendwie spezielle Sachverhalte, ein bisschen mehr intensivere Betreuung noch erfordern, das ist dann mehr in dem Großschadenbereich angesiedelt.
Gibt es da eine interne, also natürlich gibt es die, aber mich würde interessieren, wie können Sie das, den Großschaden abtrennen vom Rest? Also wo ist die Grenze, wodurch wird das festgelegt?
Es ist, wie ich sagte, es wird von den einzelnen Sachverhalten, wie ich eben nannte, Borreliose, Hirnblutung, das, also spezielle Sachverhalte, die reingehen und ab einer bestimmten Versicherungssumme und ab auch einer bestimmten vermuteten Invaliditätsgrad.
Ach so, kurz zur Erklärung. Invalidität, das heißt, dass die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt ist.
Wenn Sie jetzt sagen, gut, ich habe hier einen zu erwarteten Invaliditätsgrad von 30% oder über 30%, dann geht das dann zur weiteren Bearbeitung auch zu uns.
Und wie genau sieht Ihre Arbeit aus? Was beinhaltet das?
Eigentlich alles. Wenn Sie jetzt zum Beispiel nur von der Versicherungssumme ausgehen, habe ich die gleiche Tätigkeit wie auch die Kolleginnen im Erstschadensbereich oder im mittleren Schadensmanagement bei uns. Sie bekommen ja eine Unfallanzeige rein, prüfen den Sachverhalt, prüfen, ob Versicherungsschutz besteht und gucken dann, welche Leistungen sie zahlen können oder erbringen können. Das jetzt hört sich jetzt so, auch wenn es gerade nach außen hin getragen wird, möchte ich einfach mal anmerken, das hört sich natürlich immer so dann äußerst positiv an. Es ist aber auch tatsächlich so. Und ich kenne es ja noch aus den 90er Jahren, wo immer die Versicherungen im Verruf waren und hieß, ja, die suchen immer, wo sie raus können. Das ist aber schon lange nicht mehr. Schon, also wirklich seit Jahrzehnten kann man schon sagen, ist es nicht mehr so, sondern es geht wirklich darum, wenn wir einen Versicherungsschutz positiv geprüft haben, dass wir danach sofort schauen, wo können wir irgendwo den Kunden irgendwie finanziell unterstützen. Denn für uns steht im Vordergrund eigentlich ja sowieso der Mensch und das ist ein Schicksal und der hat eine Gesundheitsbeeinträchtigung erlitten. Und es ist auch eher unerheblich, ob das jetzt eine geringere Verletzung ist oder eine schwerere Verletzung. Jeder empfindet das entsprechend für sich subjektiv unterschiedlich. Und ich selbst kann bei mir sagen, ich habe eine Strecksehnenverletzung am Mittelfinger durch Basketballspielen erlitten. Und dann sind sie 3-4 Monate lahmgelegt. Und dann ist das für sie eine relativ schwerwiegende Situation, obwohl es eine Bagatelle ist eigentlich schon in unserem Bereich. Ja. Gut. Wenn wir den Kunden also dann betreuen oder die Leistungen, versuchen wir eben sofort etwas zu erreichen, dass wir sehen können, gerade jetzt bei dem heutigen Tarif gibt es die Sofortleistung bei schweren Verletzungen. Sie können sofort eventuell Krankenhaustagegeld, Genesungsgeld zahlen oder bei Frakturen, Einmalzahlung bei Knochenbruch. Das sind so die ersten Sachen, die mir einfallen, die auch wichtig sind und wo man auch gucken muss, dass der Kunde möglichst schnell dort auch seine Leistung erhält. Denn wir können ja keine Gesundheit zurückgeben, aber wir können ihn finanziell unterstützen, um eben diese finanziellen Folgen der Gesundheitsbeeinträchtigung irgendwie abzumildern oder auch entsprechend so ein bisschen zumindest ja zu beseitigen eventuell sogar. Ne?
Jetzt haben Sie das so ein bisschen generell erzählt. Es würde mich mal interessieren, gibt es, wenn Sie jetzt so zurückschauen auf ja, die letzten 30 Jahre, sage ich mal, gibt es Fälle, die an die Sie sich gerne auch erinnern, die irgendwie bei Ihnen geblieben sind? Oder vielleicht auch nicht so gerne erinnern, die aber trotzdem geblieben sind?
Es gibt da Fälle, natürlich. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe letztens eine Kollegin mal eingearbeitet oder kurz so ein bisschen näher gebracht an unser Arbeitsgebiet, dann erzählen Sie mehr oder weniger eigentlich von den negativen Fällen, die es einem auch gibt, ja. Spontan hatte ich jetzt irgendwo, wir hatten mal einen Fall, der ist noch aus Anfang der 90er Jahre, sogar noch also aus der frühen Zeit, Anfangszeit von mir, die hatte mein damaliger stellvertretender Abteilungsleiter mal bearbeitet. Das nannte sich die sogenannte Schweineschwänzchenversuche. Das ist, da sagt jetzt jeder, der nichts mit der Unfallversicherung weiß oder nicht, sagte, was ist das denn jetzt? Es ging letztendlich um eine Kreissägenverletzung.
Oh Gott,
das war ein Schreinermeister, der ja ein bisschen Schieflage mit seinem Betrieb hatte. Und die Ehefrau war Krankenschwester, der Schwiegervater war Arzt. Also er kannte sich ein bisschen aus, was er vielleicht machen musste. Und die Vermutung war dahingehend, dass er sich Daumen, Zeigefinger und Ringfinger mutwillig abgeschnitten hatte mit der Kreissäge.
Wie kamen Sie auf den Verdacht?
Das können Sie anhand von den Verletzungslinien erkennen beispielsweise. Wenn Sie eine Kreissägenverletzung haben, ungewollt in eine Kreissäge reingeraten, dann ist das so eine, ja, eigentlich eine glatte Bewegung. Das Kreissägenblatt hat ja eine entsprechende Umdrehungszahl und Sie können dann eigentlich an diese Verletzungslinie ein Lineal anlegen. Und dann sehen Sie ungefähr, wenn das Lineal dort passt, dann sind auch meistens zum Beispiel, nehmen wir an, die hätten jetzt Daumen und Zeigefinger verletzt, dann sind die teilweise weg, auch nicht komplett, beispielsweise der Zeigefinger, je nachdem wie die Bewegung dann war. Und der Mittelfinger hat auch noch einen Schaden miterlitten. Wenn Sie jetzt aber wirklich in Anführungsstrichen nur glatte Amputationen haben, dann ist das eigentlich so ein Indiz dafür, wo man sagen kann, gut, das kann nicht mit rechten Dingen unter Umständen zugegangen sein. Das muss halt dann im Einzelfall dann näher geprüft werden, hinterfragt werden. Da gibt es dann unterschiedliche Methoden. Und das hier war auch ein Fall, wo dann auch von Seiten der Versicherer, der hatte also mehrere Verträge abgeschlossen, kurz vorher, noch ein Indiz dafür, wo man sagen kann, das könnte man, könnte in Richtung Versicherungsbetrug vielleicht gehen.
Ja.
Wo bemerkt nur ein Indiz immer. Mhm. Dann wurde rechtsmedizinische Gutachten gemacht, Gegengutachten von dem versicherten Seite aus. Und vor Gericht wurde letztendlich dann aber auch festgestellt, dass er das offensichtlich wirklich absichtlich herbeigeführt hatte, den Schaden.
Schlimm und, eigentlich, oder? Dass man in so eine Situation gerät, dass man, also der Betrug ist ja das eine, aber dass man sich wirklich gezwungen sieht, sowas zu machen.
Ja, das finde ich auch, dass irgendwo das Erschreckende, dass einer in so einer Notsituation ist, zumal ich auch irgendwo, wenn ich überlege, als normaler Bürger irgendwo, ich sage, der Schwiegervater ist Arzt, das dürften die finanziellen Verhältnisse vielleicht so gewesen sein, dass man da noch Unterstützung finden kann, aber dass er sich in der einfach so in der Notlage befunden hat, dass er zu so einem Schritt greift, letztendlich. Ne? Das
Hatten
ist schon
Sie mit dem
Betrauen. Aber ich wollte mal auf die Schweineschwänzchen zurückkommen, weil wir das ja ursprünglich, keiner weiß den Zusammenhang damit. Das ist halt einfach, die Rechtsmediziner sind damals zumindest, wurde es so gemacht, hingegangen. Die Schweineschwänzchen haben vom, oder das Schweingewebe, Bindegewebe vom Schwein ist vergleichbar mit dem des Menschen. Man hat also die Schweineschwänzchen genommen, die dann auf ein Brett drauf genagelt, ähnlich, dass es aussah wie eine Hand und konnte dann diese künstliche Hand durch die Kreissäge durchziehen und hat dann da die Verletzungsmuster gesehen. Sie sehen die Wundränder von der Verletzung her und können dann Vergleiche ziehen, passt das so, von dem, wie es geschildert hatte, oder passt es nicht. Untersuchungen sind auch wichtig immer dabei, dass man vor Ort guckt, denn man kann sich natürlich vorstellen, durch diese Umdrehung der Kreissäge wird bei einem Schnitt, wenn das freisetzende Blut, einfach durch die Gegend geschleudert.
Ja.
Und dann müssen entsprechend Blutanhaftungen an der Kreissäge sein, an dem Sägeblatt und natürlich auch in der Umgebung. Und das sind typisch, danach kann man auch genau gucken, wo was ist und wie dann die Situation vermutlich war. Wir hatten eine Zeit lang bei der Regulierung auch, gerade wenn es Fälle sind, die nicht eindeutig sind, wo man vielleicht auch dazu tendieren konnte, sie ganz abzulehnen. Folge wäre gewesen, wenn der Kunde nicht mit einverstanden ist oder Zweifel hat an unserer Entscheidung, dann wird er natürlich einen Rechtsanwalt beauftragen und es wird unter Umständen zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Ist aber nicht im Interesse jetzt von uns, um unsere Mitglieder vor Gericht zu ziehen. Sondern irgendwo muss man schon versuchen, eine vernünftige Einigung herbeizuführen. Wir hatten das damals in den 90er Jahren, ich habe nochmal nachgeguckt, ich glaube bis 2003, 2004 ging das, sind wir auch dazu übergegangen, bei unklaren Sachverhalten, wo wir eigentlich hätten ablehnen können oder müssen, haben wir das Gespräch, das persönliche Gespräch gesucht. Sprich, wir sind zu den Leuten nach Hause gefahren, im Bundesgebiet, und haben dann im persönlichen Gespräch dann eine Einigung erzielt. Das wurde auch sehr positiv immer aufgenommen, zumal, also ich hatte selbst ein Gespräch in Vogtland, in der Nähe von Chemnitz ist das. Da fahren sie halt 4 Stunden oder 4,5 Stunden hin und da ist das halt immer eine sehr, sehr positive Geschichte, wenn die einfach ihre eigene Situation auch mal darstellen können, auch zeigen können vor Ort. Hm. In dem Fall ging es hier um einen jungen Mann, auch ein 18-Jähriger, der gerade von einem Bewerbungsgespräch zurückkam, das positiv verlaufen war. Und ist halt irgendwo in der Euphorie anscheinend ein bisschen schneller gefahren. Und ist über eine Landstraße gefahren, war kurz vorm Ortseingang. Und es war einseitig mit Bäumen bewachsen, also eine einseitige Allee quasi. Und diese Bäume wurden auch zurzeit gerade von entsprechenden Straßenamt gepflegt. Und er hatte versucht, an diesem Straßenbauwagen vorbeizufahren und hat da einfach den Gegenverkehr nicht beachtet, nicht ausreichend beachtet. Es kam zu Zusammenstoß. Sein Fahrzeug ist noch hochgewirbelt worden mit dem Heck, hat er oben auf dem Häcksler einen Arbeiter eingeklemmt gehabt, der also neunfach das Bein gebrochen hatte, auch langwierig im Krankenhaus war. Und er selbst ist mit dem Kopf gegen die B-Säule geschlagen, also die mittlere Säule von hintere Teil der Fahrertür quasi vom Auto. Und da ist der die Verbindung zwischen Groß- und Kleinhirn ist dadurch durchtrennt worden. Und der ist Apalika, also im Wachkoma liegt er. Und war dann im Krankenhaus, wurde er behandelt auch. Und da ging es jetzt darum, inwieweit hier unter Umständen Straftatbestand war, was dann zum Ausschluss geführt hätte. Und nachdem wir dann alle Informationen soweit gesammelt hatten, bin ich halt dann rübergefahren, habe das mit dem Vater besprochen. Und das war halt von daher eindrucksvoll. Wir sind dann zunächst einmal, ich hatte vorher noch ein anderes Regulierungsgespräch, bin dann zu ihm hin, er wartete dann schon, bin dann rein und dann hat er mich erstmal das Zimmer von dem Sohn geführt. Der lag dann auf dem Krankenbett, so auf etwa 1 Meter Höhe, weil der drauf in das Zimmer war eingerichtet wie so ein Krankenzimmer eigentlich oder Pflegeraum. Der Junge war am Schlafen, hatte so ein kleines Stofftierchen an der Seite noch irgendwo, die haben sie so ein bisschen kindgerecht eingerichtet. Und dann hatte auch der Vater erzählt, das fand ich immer sehr berührend irgendwo, oder was mir auch so in Erinnerung geblieben ist, dass der Junge im Krankenhaus eigentlich ziemlich unruhig immer war nach der ersten Zeit bei der Pflege. Und immer wenn die Eltern kamen, wurde er ruhig. Und wenn die Eltern wieder weggingen, wurde er wieder unruhig. Das heißt für uns im Endeffekt, oder wenn man es laienhaft ausdrückt, diese Personen, die bekommen unter Umständen vielleicht alles mit in der im Umfeld, können sich aber nicht mehr äußern oder mit uns entsprechend kommunizieren, dass sie irgendwo sagen können, mir tut was weh oder ich habe irgendwas oder ich müsste mal umgelegt werden, hier, ich liege zu lange auf der Seite oder irgendwas. Das ist nicht mehr möglich. Ne? Das ist, finde ich, irgendwo schlimm dann. Ne?
Das ist ja, wie Sie das jetzt so schildern, ist ja eine ganz andere Situation als sonst für Sie jetzt von der Arbeit her. Ja. Also Sie sind ja plötzlich quasi konfrontiert mit den Schicksalen von den Menschen. Was hat das mit Ihnen so gemacht, als Sie da rausgegangen sind aus dem Krankenzimmer?
Gut, wir sind aus dem Krankenzimmer raus und dann sind Sie anschließend, haben wir das Gespräch geführt, der Vater und ich, das Regulierungsgespräch. Die waren sehr zufrieden, er hat sich anschließend nochmal bedankt. 14 Tage danach nochmal oder eine Woche danach. Man kann jedes Regulierungsgespräch, wenn Sie vor Ort sind, auch wenn es um unangenehme Geschichten geht, weil man nicht alles komplett leisten kann, macht einen erstmal fertig. Sie sind einfach unter Adrenalin, wenn Sie das Gespräch führen. Ich hatte vorher eins gehabt, das war ein junger Mann, der über die Gleise gegangen ist und hat einfach im betrunkenen Zustand nicht mehr rechtzeitig den Zug hinter ihm bemerkt und ist nicht rechtzeitig weggekommen und ist noch teilweise vom Zug erreicht worden. Und dann sind Sie schon mal erstmal so ein bisschen platt. Und dann konzentriert man sich neu auf den neuen Fall und hat den dann, und wenn sie dann rauskommen, dann ist man erstmal irgendwie weg. Ich bin dann auch nicht nach Hause gefahren, nach Koblenz dann zurück, die 400 Kilometer, sondern hatte ausgemacht, dass ich dann zu Verwandten in die Nähe von Leipzig gefahren bin, das war etwa 100 Kilometer weg und habe dort übernachtet und bin dann erst am nächsten Morgen nach Hause. Hätte man, glaube ich, auch nicht so gemacht. Also das ist schon sehr anstrengend, ne? Wenn so ein Gespräch geführt wird. Aber es wurde positiv aufgenommen, dass man auch den weiten Weg mal in Kauf nimmt und einfach mal die persönlichen Kontakt sucht. Mhm. Wobei es, muss man sagen, wir sind davon eigentlich jetzt abgekommen, weil einfach der Aufwand sehr, sehr hoch ist. Und wenn man einen ausreichenden telefonischen Kontakt herstellt mit den Betroffenen, dann genügt es auch damit und dann kann man auch damit den gleichen Effekt erzielen. Und das ist auch das, was ich eingangs sagte. Wenn ich jemanden habe, der schwer verletzt ist, dann versuche ich den direkten Kontakt erstmal zu den Angehörigen oder zu den jeden Ansprechpartnern herzustellen und nicht nur einfach eine Unfallanzeige rauszuschicken. Mhm. Denn Papier ist ja geduldig, wie wir wissen. Und der persönliche Kontakt ist halt, finde ich, viel wichtiger, dass man dann einfach mal hört und die, ich finde immer, wenn die Stimme gehört haben und man kann denen sagen, das und das muss gemacht werden, dann ist das einfach ein schönerer Kontakt und wir kommen auch mal weg von der wichtigen Schadensnummer, die wir zur Organisation brauchen, aber die an sich ja mit dem Schadensfall nichts zu tun hat oder mit dem Schicksal zu tun hat. Ne?
Sie meinen, dass Sie auch über andere Themen dann sprechen letzten Endes?
Sie können allgemein sprechen. Ich habe zum Beispiel einen Herrn, der ruft immer an, der ist quasi Betreuer seiner Frau. Das ist auch Vollinvalidität letztendlich geworden. Der ruft dann immer an und sagt, ach hallo Herr Rudolf, wie geht's denn? So fängt er immer an. Und er ruft ganz witzigerweise immer aus dem Auto aus an. hat dann auch keine Schadensnummer dabei. Ich meine, ich kenne den Namen, ich kann das auch schnell raussuchen dann. Aber das ist dann irgendwo, es ist ganz witzig, es ist so eine bisschen persönliche Beziehung, die dann entsteht, finde ich. Und das ist eben auch wichtig, dass man das dem Kunden auch vermittelt und ihm zeigt, das ist jetzt, es geht ja um seine Person und nicht um irgendeine Abwicklung oder was. Ne? Das ist klar, für uns ist natürlich das Geld. Aber ich sage auch immer bei uns ganz salopp, es ist nicht mein Geld, das ich ausgebe. Es ist letztendlich das, was die Kunden eingezahlt haben. Und derjenige, der auch brav, in Anführungsstrichen, immer brav seine Beiträge zahlt, der soll auch die Leistung erhalten, die ihm zusteht. Ne?
Jetzt würde ich doch gerne nochmal sprechen über Sie ein bisschen persönlich. Sie haben im Nebensatz, haben Sie ja schon was verraten, nämlich, dass Sie Basketball spielen.
Ja, oder jetzt 2 Jahre lang nicht, ne?
2 Jahre?
Ja, 2 Jahre lang jetzt nicht durch die Pandemie bedingt, ne?
Ach so, ich dachte jetzt durch Ihre Verletzung, okay.
Nee, Quatsch, nein, mit der Verletzung nichts zu tun. Also ich gehöre auch noch zu dem Schlag, das ist heutzutage, brauchen die Bänder, wenn man eine Bänderdehnung hat oder so, dann sind die 3, 4, 5, 6 Wochen außer Betrieb. Wir sind schon nach 1, 2 Wochen haben wir wieder aktiv gespielt, auch in der Liga mit weitergespielt, weil wir einfach das nicht anders kannten irgendwo damals. Da haben sich die Zeiten geändert. Hier wird mehr geguckt heutzutage und mehr gelitten noch, haben wir immer mal, sagen wir so ein bisschen salopp.
Also Sie spielen schon, klingt jetzt so,
ich bin Jahrzehnte? Jetzt spiele ich so, also wenn ich jetzt wieder anfange, demnächst, ja, dann bin ich 50 Jahre am Basketball spielen.
Oh, ja. Okay.
Also mit 13 habe ich angefangen und gut, jetzt, wir spielen aber nur noch jetzt im Alter, gut, irgendwann ist es, man ist ja nicht mehr der Schnellste dann auch nachher. Ne? Dann
spielen Sie mit Gleichaltrigen oder ist das gemischt?
Bitte?
Spielen Sie mit Gleichaltrigen oder ist das gemischt?
Wir spielen inzwischen, ich spiele an 2 Stellen. Wir haben einmal montags eine Gruppe, das sind ehemalige Vereinsspieler, die ja auch teilweise ein bisschen höherklassiger gespielt haben. Mit drin treffen wir uns montags so eine lockere Runde hier, das ist aus dem Koblenzer Bereich. Koblenz, die anliegenden Vororte oder auch Nachbarorte, da treffen wir uns und machen so lockere Spielerei und dann eventuell nochmal kurz ein Bierchen trinken und dann nach Hause. Ja. Und die zweite Sache, was wir eigentlich regelmäßig machen, womit ich auch jetzt wieder anfange, weil es ein bisschen einfacher ist, ist eine gemischte Truppe bei uns hier in der DBK. Wir haben hier Betriebssport und das fing mal an ganz früher mit so 8 bis 10 Leuten und inzwischen sind wir schon fast unüberschaubar ein bisschen, auch mit unserem Vorstand, der Dr. Pankratz, der ist auch dabei.
Der spielt und mit?
Der spielt auch schon. Spielt schon aus etlichen Jahren da zusammen. Und wir machen dann Treffen aus den Männlein und Weiblein und es wird immer so auch aufgeteilt, dass möglichst gleichmäßig ist und es soll auch jeder Erfolgserlebnis haben, auch wenn jemand mal dabei ist, anfängt bei uns und immer neue Leute immer gern gesehen, dass die auch mal ein bisschen herangeführt werden, sich auch trauen, mal draufzuwerfen, auch wenn er nicht reingeht am Anfang, aber dass sie auch mal ein Erfolgserlebnis haben oder so. Das ist immer eine ganz lockere Runde bei uns, wird aber auch immer professioneller teilweise.
Okay.
Weil auch einige von diesen sind, das sind auch Vereinsspieler natürlich drunter oder ehemalige Vereinsspieler drunter und sind auch viele Neuanfänger da oder Quereinsteiger in Anführungsstrichen. Und manche von denen gehen jetzt auch zu dem Montagstraining mit hin.
Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist.
Ein Podcast von Press Play Productions.